Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trommel-Podcasts von Eifer Schlagzeug. Und heute bin ich, der Felix Kraft, hier zusammen wieder mit dem Erik Harings. Hallo, Erik.
Hallo.
Hallo. Und
ich
ja,
sag jetzt mal so Hallo sein, wie der Drosten. Der sagt auch immer Hallo.
Stimmt. Dann mach, wie heißt denn eigentlich da die kongeniale Interviewpartnerin?
Oh.
Das weiß man immer nicht, ne?
Doch,
das weiß
man nicht. Die stellt sich immer vor, das vergesse ich nur immer wieder.
Ja, siehst du, so viel bringt das auch, wenn wir uns hier vorstellen. Aber vielleicht kann man sich Erik und Felix, Erik Drosten und Felix einfach merken.
Erik vor allen Dingen. Mit R, mit Ä und Doppel-R.
Ja, wir haben uns heute hier für folgendes Thema entschieden. Vielleicht auch nochmal an dieser Stelle an alle den ja quasi Aufruf, uns ruhig Themenvorschläge auch zu schicken. Das kann man ganz einfach machen, entweder einfach per Mail. Das würde gehen an felixkraft@googlemail.com. Den Link oder die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes von diesem Podcast. Demnächst gibt es auch eine eigene Internetseite, da sind wir gerade dabei, die zu erstellen. Und dann kann man das auch noch besser finden und da auch Kommentare absetzen. Oder ihr schreibt einfach per Instagram. Da findet ihr auch den Podcast unter Einfach Schlagzeug. Und falls das nicht zu finden ist, dann noch Felix Kraft dazugeben, dann findet man das auf jeden Fall. Und da einfach mich anschreiben und dann besprechen wir hier auch die Themen. Und heute machen wir das nämlich so, dass wir einen Themenvorschlag einfach uns mal rausgegriffen haben und ein bisschen darüber sprechen. Und zwar kam dieser Themenwunsch nicht nur von einem, sondern direkt von drei Personen, warum wir auch gedacht haben, boah, das scheint interessant zu sein. Das kam nämlich vom Tobias, vom Jürgen und vom Martin. Und zwar haben die Frage gestellt, was ist eigentlich, verdorre ich nochmal, Timing?
Ach, Timing, ja, Timing. Tja, ist immer die Frage, auf was bezogen. Ne? Man kann ja auch schon mal sagen, man hat ein schlechtes Timing, wenn man, sagen wir mal, zur falschen Zeit am falschen Ort ist, ne? Oder man verpasst einen Bus. Also Timing ist ja grundsätzlich erstmal, sagen wir mal, die Frage, ich würde mal sagen, so der Taktung, ne? Wenn man jetzt sagt, die Zeit als solche gibt es ja nicht, oder weiß ich nicht, ne? Wie man das... kann man jetzt wahrscheinlich drüber philosophieren, was ist eigentlich Zeit, ne? Aber jedenfalls, was wir mit der Uhr machen, ist, sagen wir mal, eine Taktung der Zeit, ne? Also in dem Fall eben mit Sekunden, Minuten, dass man, sagen wir mal, eine gemeinsame Absprache hat. Wenn wir uns zum Beispiel um 7 Uhr verabreden, ne, dann guckt jeder auf seine Uhr, vorausgesetzt, die Uhren gehen auch wirklich gleich, dann sind wir auch beide um 7 Uhr da. Und ähnlich ist in der Musik auch, dann nutzen wir halt das Metronom. Das ist ja auch so eine Taktung im Prinzip. So können wir also einen Puls kreieren, dann haben wir noch das Tempo, das heißt, in welcher Frequenz haben wir diesen Puls. Und so kann man sich dann gemeinsam auf eben ein Tempo einigen, eine Taktart vielleicht auch noch, das ist das Nächste, was ist als eigentlich ein Takt, zum Beispiel ein Viervierteltakt. Ne, das heißt ja nur, wir zählen immer bis 4 und dann fangen wir wieder von vorne an, wir könnten auch bis 5 oder bis 7 zählen. So, das heißt, wir haben eine Taktart, wir haben das Tempo und schon können wir, zumindest was das Timing angeht, zusammen Musik machen. Also würde ich das jetzt mal grob beschreiben. Es ist natürlich noch vieles mehr, aber jetzt erstmal in Bezug auf, sagen wir mal, diese Taktung, ne? Also auf den Puls.
Das heißt, man macht quasi eine, also jetzt auch nochmal ganz grob zusammengefasst für einen ersten Angang, eine Vereinbarung, was sozusagen die Vorgabe für die Geschwindigkeit oder das Tempo ist. Und diese Vorgabe versucht man so gut einzuhalten, wie es möglich ist. Und wenn das dann Wenn man das schafft, dann hat man quasi ein gutes Timing, oder wenn man das nicht so gut schafft und etwas daneben ist, dann schlechtes Timing. Und das Beispiel da mit der Uhr ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich erinnere mich an einen Workshop, den ich mal, wo ich teilgenommen habe, bei Dave Weckel war das. Und Dave Weckel kam bestimmt eine Dreiviertelstunde zu spät. Und ich rief dann rein, Bad Timing, Dave. Und er fand das überhaupt nicht lustig. Ich fand das total komisch. Aber das ist ja genau das auch, wo man eine Vereinbarung hat, wie du gerade schon gesagt hast, für einen bestimmten Zeitpunkt, den zu treffen. Und das gute Timing wäre dann gewesen, genau die Uhrzeit beispielsweise um 7 Uhr zu treffen und nicht halt 45 Minuten später da zu sein. Und das ist ja im Kleinen und im Schnelleren dann genau dasselbe wie bei der Musik, wo man dann halt diese Zeitabstände wesentlich kürzer setzt, ne? Oder würdest ja, du sagen, ist das so ja, klar, einigermaßen? Klar.
Und dann, das Entscheidende ist dann auch noch, dass, sagen wir mal, die Zeit ja auch subjektiv anders empfunden wird. Also wir haben zum Beispiel, okay, es gibt ja immer diese subjektive Empfindung, das kennt ja jeder, wenn man zum Beispiel Sachen gerne macht, also man ist gerade dabei, etwas zu tun, was man sehr gerne tut und ist sozusagen im Flow, dann vergeht die Zeit wie im Flug. Das kennt ja jeder, ne? Oder wenn man es gibt aber andere Situationen, vor allem dann, wenn wir etwas nicht gerne tun, dann will der Sekundenzeiger sich einfach nicht bewegen. Ne? Dann kommt uns das zum Beispiel unheimlich langsam vor. Das Gleiche ist mit Bewegung. Ne? Und dann haben wir noch so die physikalische Geschichte, dass Zeit ja tatsächlich auch relativ ist. Ne? Also hängt ja immer davon ab, von der relativen Geschwindigkeit und so weiter. Gut, das ist jetzt nicht messbar, aber die Zeit als solche ist eben ist keine feste Größe. Ne? So, das heißt, wir müssen uns schon irgendwie einigen. Und dann müssen wir auch gucken, dass wir, gerade wenn wir Musik machen und wenn es gewünscht ist, dass das eben auch gleichmäßig getaktet ist. Das ist etwas, was wir dann ja auch trainieren, weil entweder haben wir die technischen Fähigkeiten nicht, also die motorischen, ne, und dann sind wir unpräzise, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, das wird ja eher das Mikro-Timing betreffen. Aber es kann auch sein, dass wir denken, wir halten das Tempo und der Puls ist stabil. Und in Wirklichkeit schwanken wir aber. Und das ist ja etwas, was man tatsächlich trainieren kann, dass man einfach immer besser wird darin, also das Tempo zu halten.
Ja, ich glaube, das wird gleich auch spannend sein, so ein bisschen darüber zu reden. Also das, was du auch gerade gesagt hast mit Mikro-Timing, also auch zum Beispiel der Unterschied zwischen Timing und Phrasierung. Mikro-Timing, Phrasierung, diese beiden Unterschiede. Aber auch vielleicht, wenn wir dann nachher so ein bisschen zu den spezielleren Sachen kommen, was überhaupt alles das Zeitmaß sein kann. Also als Zeitmaß würde ich das verstehen, was normalerweise das Metronom oder der Klick ist. Das gibt das vor und das ist das Ideal, was man normalerweise versucht zu erreichen und auch so gut es geht irgendwie da an so genau an dieses Zeitmaß heranzukommen, wie es gibt. Aber es gibt ja auch andere Herangehensweisen an Timing. Das wird, glaube ich, super spannend sein, weil da gibt es, glaube ich, echt viele, viele Facetten. Aber grundsätzlich, genau, haben wir jetzt erstmal soweit festgehalten, es gibt ein Zeitmaß, was vorgegeben ist. Du hast gerade noch gesagt, so jeder hat für sich irgendwie ein subjektives Zeitgefühl erstmal, ne? Empfindet Zeit unterschiedlich, mal vergeht die Zeit wie im Fluge, manchmal scheint sie stehen zu bleiben. Wenn man zum Beispiel so zwei Leuten beim Podcast zuhört, dann ist das ja wie Stunden quasi.
Wenn es langweilig ist.
Wenn es langweilig, genau, wenn es langweilig ist, ne, das ist es natürlich nie. Und gegenüber diesem subjektiven Zeitempfinden hat man dann sowas wie eine standardisierte Zeit, die dann beispielsweise sowas ist wie die Uhrzeit, die wir messen. Ne? Und da versucht man ja, das so gut es geht zu standardisieren, wie beispielsweise mit den Atomuhren, die dann, ich weiß nicht, wann alle paar 1000 Jahre eine Sekunde schneller oder langsamer
laufen? Ich glaube eher 100.000 oder Millionen Jahre. Ne? Das sind schon sehr präzise. Aber genau, es geht ja um eine Taktung, ne? Die eben möglichst gleichmäßig ist. Und gut, da kann man jetzt Atomuhren nehmen. Aber wir Musiker können auch ein Metronom nehmen. Und da gibt es ja noch diese
Gibt es eigentlich ein Atommetronom?
Nee, müsste ich mal entwickeln. aber es gibt ja noch, also wenn man sich mal dran erinnert, an diese Taktels, ne? die man früher...
Mit der Federspannung.
Ja, ja. Und je nachdem, wenn die so ganz klein bisschen schräg sind, ne, also wenn die Fläche etwas geneigt ist, ne, dann sind die leicht angeschaffelt, ne? Aber gut, die heutigen Metronome, die sind ja gibt's ja auch als Handy-App und ich glaube, ich habe da 3 Stück drauf. Ja, damit kann man halt sehr gut trainieren, ne? Also den Puls wohlgemerkt, ne? Also das, und da gibt es ganz viele Methoden, wie man da trainieren kann. Die Frage ist auch immer, was will ich denn trainieren? Also man kann A trainieren, einfach, sagen wir mal, zu einem Klick zu spielen. Das fällt Leuten schwer, die das vielleicht noch nie gemacht haben. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich das erste Mal in diese Situation kam, vielleicht eine Studiosituation, wo man zu Klick einspielen muss, so sich danach zu richten, kann erstmal schwer sein, wenn man es nicht gewohnt ist. Man neigt vielleicht auch im Chorus dazu, das Tempo anzuziehen oder bei gewissen Fill-Ins. Deshalb macht das durchaus Sinn, das eben zu üben. Das andere ist aber die Stärkung der inneren Uhr. Ne, da gibt es dann auch so Tricks wie, dass man eine Zeit lang zum Metronom spielt, so 4 Takte und dann setzt man Takt aus. Ja, man kann auch in so eine Art Klickabhängigkeit kommen. Das hatte ich tatsächlich mal so ein bisschen. Als ich Drum-Bass gemacht habe früher, musste ich auch zu Samples spielen und zu Loops. Da gewöhnt man sich extrem dran, ne, dass man selber quasi nicht der Master der Time ist, ne, sondern sich quasi dranhängt. Man hat immer eine Vorgabe. Was erst schwierig ist, wenn man das noch nie gemacht hat, wird dann wirklich zur Gewohnheit. Und wenn man plötzlich in einer anderen Situation, mit einer anderen Band zum Beispiel, wieder das Timing vorgeben muss, dann hatte ich schon mal das Gefühl, oh, jetzt fehlt mir irgendwie was. So, das kann man auch trainieren. Man kann also beides trainieren. Einmal natürlich zu einer vorgegebenen Time zu spielen, sich danach zu orientieren. Da sind wir jetzt zunächst beim Puls. Und das andere ist aber auch die innere Uhr stärken, indem man auch den Puls, diese Vorgabe wieder unterbricht und versucht, wirklich selber das Timing zu halten. Und da gibt es ja eine ganze Reihe Übungen zu, ne? Wie eben diese Unterbrechen, dass der Puls dann zwischendurch unterbrochen wird und das kann man immer weiter verlängern. Und da muss man selber das Timing halten und gucken, dass man nicht schneller wird. Mhm.
Da können wir auch vielleicht am Schluss mal so unsere Top 5 Timing-Übungen quasi mal nennen. Jetzt hast du schon wieder ganz viel gesagt, da ist mir viel zu eingefallen. Das Interessante ist ja auch, dass man vielleicht auch unterscheiden kann zwischen so einem absoluten Timing. Das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von, dass das jetzt so ein Ideal-Timing ist, sondern etwas, was jetzt nicht nur für eine Person irgendwie als Timing gilt, sondern was man so absolut als Timing darstellen kann, wie zum Beispiel das Timing über ein Metronom. Und sowas wie ein individuelles Timing, was du auch schon gesagt hast. Und ich finde das interessant, wenn man so ein bisschen durch die Rock- und Popmusikgeschichte sich durchhört, dass sich ja auch das total verändert hat. Also, wenn man zum Beispiel, mir fällt da immer als erstes I Can Get No Satisfaction ein von Rolling Stones, wenn man sich den Song anhört, da hört man halt ganz klar, die spielen nicht zum Metronom. Und die ziehen immer an, wenn es in den Refrain geht, ne? Vor allem in dieses Riff, da werden die immer schneller, ne? Und dann geht's wieder zurück in die Strophe und die ganze Band wird langsamer. Ne? Das kommt heute in Pop-Rock-Zusammenhängen nur noch selten vor und wenn, dann nicht so extrem, ist zumindest so mein Empfinden. Und das hängt ja ab von so einem inneren eigenen Timing, was man hat, was dann beispielsweise der Schlagzeuger vorgibt, wo sich die andere Band oder die restlichen Leute der Band oft draufhängen. Und da komme ich jetzt nämlich zu einer weiteren Sache, da würde ich auch gerne mal hören, was du dazu sagst. Ich habe das total oft selber erlebt, dass ich in Bands gespielt habe, wo ich gemerkt habe, Na, das Timing der Band ist eigentlich nicht das Beste, wenn man ohne Klick spielt. Und trotzdem war ich dann immer derjenige, wo gesagt wurde, ja, das, du musst mal auf das Timing aufpassen. Das Timing ist schlecht, weil man als Schlagzeuger das Timing nicht hält. Und ich habe oft das Gefühl, dass das so ein Zusammenspiel ist und dass man oft gar nicht alleine als Schlagzeuger sozusagen für ein Timing der Band verantwortlich ist. Und das, was ich dann immer in diesen Bands gemacht habe, ist, dass ich versucht habe, das ist manchmal schwierig, aber dass man versucht hat, mit der ganzen Band so Timing-Übungen zu machen. Also, dass man zum Beispiel mal die Band ohne Schlagzeuger spielen lässt und guckt, wer dann wie das Timing beeinflusst. Und da zu gucken, dass man auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Wie siehst du das?
Ja, der Bassist ist immer schuld, finde ich. Man muss einfach mit dem Finger auf den Bassisten zeigen.
Der sagt sowieso im Zweifelsfall nichts.
Ich hatte das auch mal, da habe ich in so einer chilenischen Band gespielt und das war so eine Gitarrenwand, für die habe ich mal eine Platte eingespielt und dann haben wir uns ganz gut verstanden. Da war der erste Gig und so wie ich das gewohnt halt als gewohnt bin als Drama, gut, ich gebe jetzt mal den Beat vor. Dann haben wir so angefangen, die waren so vor mir und dann waren wir innerhalb von weiß ich nicht, ein paar Sekunden, wirklich eine Viertel auseinander. Und alle haben sich böse zu mir umgedreht. Und dann habe ich gerafft, okay, die spielen nicht zu mir, ich muss zu denen spielen. Ne? Aber gut, du hast ja auch viel gesagt, ich versuche da mal drauf einzugehen. Also Timing ist natürlich wie viele andere Dinge ein Stilmittel sowieso. Das ist aber auch Basis. Ne? Das heißt also, es gibt jetzt nicht nur das in Stein gemeißelte Timing, so das Metronom-Timing, sondern in der Tat kann das A sehr schön sein, wenn man als Band ohne Metronom spielt. Also ich finde, letztendlich ist das auch der normal. Ne? Also dass man angefangen hat, das jetzt alles so mit Metronom zu machen, das hat so verschiedene Hintergründe. Ne? Der eine ist, dass vielleicht doch schon irgendwelche Sachen programmiert sind, die dazukommen. Auch live haben das manche Bands, dann kommt zum Beispiel irgendwelche Sounds oder Chöre quasi aus der Dose, ne? Dann geht's nicht anders. Oder man möchte nachher das noch bearbeiten und zerstückeln, schneiden, andere Sachen, also umbauen oder Loops draus machen. So, dann ist das natürlich super, wenn das Ganze auf dem Raster liegt. Ne? Der Nachteil kann allerdings tatsächlich sein, dass, sagen wir mal, so ein paar Sachen dann nicht möglich sind. Ne? Wobei immer die Frage ist, habe ich ein gutes Timing und kann damit auch spielen? Oder habe ich gar kein gutes Timing und wenn ich dann anfange so zu wackeln oder schneller oder langsamer zu werden, passiert mir das quasi unbeabsichtigt. Das ist natürlich doof, ne? Und deshalb sollte man es ja auch trainieren. Man kann aber Timing auch verändern, aber bewusst. Wenn man zum Beispiel als Drummer das Gefühl hat, oder als Band, ne, so jetzt muss der Chorus aber einen Tick schneller sein, ne, dann macht man das einfach als Band und zieht da tatsächlich ein bisschen an. Das wird auch in Studios, ist das, also bei Studioproduktion ist das auch oft so, dass das Metronom nicht unbedingt immer gleichförmig ist, sondern tatsächlich das schon so vorproduziert ist, dass der Chorus zum Beispiel tatsächlich 2-3 Beats schneller ist. So, das heißt also, wenn ich aber ein gutes Timing habe, oder jeder der Band für sich ein gutes Timing hat, also das Timing im Griff hat, ne, dann kann ich auch alles Mögliche damit machen. Ich kann versuchen, das Trade durchzuziehen. Ich bin sehr gut auch mit dem Bassisten und mit den anderen zusammen, weil die ja selber auch ein gutes Timing haben. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, hat man als Drummer oder als Bassist, ist jetzt egal, ich sage jetzt mal nur mal so ein Beispiel, Drummer, Bassist. Wenn zum Beispiel der Bassist treibt, ne, dann hat er ja nicht das Gefühl, das tut jetzt dem Song gut und macht das bewusst. Sondern wenn er es eben nicht bewusst macht, sondern aus Versehen, dann kannst du als Schlagzeuger machen, was du willst. Wenn du jetzt auch schneller wirst, nach dem Motto, gut, der Bassist will anscheinend das ein bisschen schneller haben, dann wirst du auch, dann korrigierst das Tempo vielleicht ein bisschen, sondern wird er noch schneller. Ne? Weil aus seiner Sicht ist das ja richtig, wie er spielt. Ne? Und das ist das Verheerende. Ne? Das heißt also, der Drummer muss natürlich schon den Beat vorgeben in der Band, weil er natürlich auch das markanteste was das markanteste Instrument ist, was jetzt, sagen wir mal, das Timing oder die Eckpunkte eben auch setzt. Und im besten Fall haben die anderen Musiker eben auch ein gutes Timing, ein gutes Verständnis für Timing und so kann man halt prima zusammenspielen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es halt schwierig, wie gerade beschrieben. Und da muss halt jeder für sich an seinem Timing arbeiten, damit es dann auf der Probe auch klappt.
Ja, also das ist nicht nur allein die Verantwortung des Schlagzeugers, sondern dann auch der ganzen Band. Wobei der Schlagzeuger natürlich schon meistens der zentrale Punkt ist, um den sich das Timing quasi bildet, ne? Aber es gibt häufig die Situation in Bands, wo dann irgendjemand anzieht oder sehr weit nach hinten spielt, sodass es nicht nur irgendwie laidback ist, sondern wirklich schleppt. Dann muss man halt irgendwie gucken, wie man ja da miteinander zurechtkommt. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass da das Spielen alleine oft leider nicht hilft, sondern dass man wirklich dann mit der Band auch mal besprechen muss, wie man sich überhaupt diese Passagen vorstellt, um auch als Schlagzeuger das richtige Gefühl dafür zu kriegen, um das Timing dann auch so umzusetzen, wie es für den Song gedacht ist.
Ja klar, aber wie gesagt, sagen wir mal, wenn der Schlagzeuger rumeiert, dann hat wirklich gar keiner eine Chance.
Dann, das ist scheiße.
Aber andersrum, wenn der Bassist, ich sag jetzt einmal Bassist, ja, weil ich auch viel Bass-Schlagzeugproben gemacht habe früher, ne? Also wir hatten, ne, das ist ein ganz wichtiger Bezugspunkt ja für ein Drummer. Natürlich die anderen Sachen auch. Aber Bass und Schlagzeug sorgt ja für das Fundament. Und wenn da der Bassist zum Beispiel treibt, also das Gefühl hat, er ist eigentlich richtig, er will sich ja draufsetzen, aber ist die ganze Zeit vorne, dann kann man auch bei einer Probe, weiß ich nicht, ne, ist halt schwierig. Ne? Also dann müsste er sich zu Hause hinsetzen und tatsächlich mit Metronom oder Drumcomputer einfach sein Timing verbessern. So, und das ist also eine Aufgabe, die jeder für sich, jeder für sich auch arbeiten muss. Dann haben wir natürlich noch, aber vorausgesetzt, das ist da. Also ein gutes Timing, das hatte ich glaube ich schon im allerersten Video mal gesagt, dass ich Timing als das Grundsätzlichste finde. Ne? Also es ist einfach die Basis. Und wenn man jetzt zwei Schlagzeuger hat, der eine ist sehr virtuos, hat aber kein gutes Timing und der andere ist vielleicht ein bisschen langweiliger so vom Stil her, ne, aber hat ein sehr gutes Timing, ja, wer kriegt den Job, ne? Oder das ist wahrscheinlich dann eher der mit dem guten Timing. Aber Timing ist klar, ist eben nicht, ist nicht alles, aber es ist die Basis und von da aus kann man natürlich dann viel machen. Man kann dann bewusst sagen, wir spielen jetzt den Song mal schneller als sonst, live zum Beispiel, oder man sagt bewusst, wir wollen jetzt ein bisschen anziehen in der Strophe, oder dass man bewusst auch Passagen etwas langsamer macht. Oder das auch zum Beispiel, das hat man beim Hip-Hop oft, dass man bewusst sagt, so dieser ganze Gesang oder Sprechgesang oder wie auch immer, Rap, ist mega laid back zum Beat. Da darf sich natürlich dann der Drummer überhaupt nicht von beeinflussen lassen. Das Gleiche hat man zum Beispiel auch bei Bläsern, ne? Die sind so von Natur aus ein bisschen laid back. Oder bei Big Band. Und der Drummer muss da wieder eins stehen und die anderen können dann quasi so drüber phrasieren. Ja, das klingt auch manchmal total klasse, wenn das natürlich nicht alles so aufeinander klebt, wie quantisiert, sondern wenn tatsächlich der Gesang, ich sag immer auch bei Studioproduktion, wenn ich einen Sänger da hab, der vielleicht auch nicht so ein gutes Timing hat. Ich habe ja alles Mögliche hier an Leuten von Profis, Amateuren, Anfängern. Kamen auch schon mal Leute ins Studio, die noch nie gesungen haben und durchaus talentiert waren, aber vielleicht eben Probleme mit dem Timing hatten. Da sagt die auch immer, ja, besser laid back als treiben. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Gesang, der zum Beispiel treibt. Aber ja, gut.
Aber lass uns vielleicht zu dem Thema Laidback und on top oder on front zu spielen. Lass uns da vielleicht gleich nochmal zukommen. Weil zu dem, was du gerade gesagt hast, das finde ich beantwortet auch so ein bisschen eine Frage, die auch gestellt wurde. Klick ja oder nein? Und das ist so eine Sache, die ich auch, wenn ich Bandcoaching mache, auch öfters mal habe, dass so die Frage ist, spielt man das jetzt mit Klick oder nicht? Und dann ist es oft so, dass der Schlagzeuger, der hat sich dann schon so mit Klick spielen und Timing-Sachen beschäftigt und sagt, doch, also ich würde eigentlich gerne hier zum Klick spielen. Und dann gibt es halt häufig andere in der Band, die sagen, nein, also dann ist das alles viel zu statisch und dann ist da nicht mehr die Energie da, die wir brauchen und so. Und das hat beides seine Berechtigung, aber ich finde, die Antwort darauf, auf diese Frage, liegt so ein bisschen da, was du gerade gesagt hast. Es ist erstmal wichtig, dass man ein gutes Timing hat und ein gutes Verständnis hat fürs Timing. Und da ist der Klick, das Metronom, ist erstmal eine Hilfe, um überhaupt einen Referenzpunkt zu kriegen, was das Timing sein kann. Also, dass jeder in der Band weiß, da sollte man jetzt mal versuchen, dazu zu spielen und das hinzukriegen, dass das so irgendwie läuft, dass man zum Klick spielt. Und wenn man das beispielsweise als Band ganz gut hinkriegt, dann kann man auch wieder, finde ich, so wäre mein Ansatz, im nächsten Schritt das Metronom auch wieder ausschalten und sagen, so jetzt versucht man mit diesem Wissen, wie das Timing funktionieren kann, sein eigenes Timing für die Band zu finden, was du dann sagst, also zum Beispiel ein bisschen schneller spielen, ein bisschen zurückkommen, aber dass das so als ganzes Konstrukt funktioniert, also dass nicht irgendwie der Gitarrist auf einmal nach vorne spielt und der Bassist total nach hinten und der Schlagzeuger irgendwo in der Mitte, sondern dass dann zum Beispiel alle nach vorne spielen und alle die gleiche Energie haben. Und dasselbe, finde ich auch, gilt dann auch für einen Schlagzeuger. Also ich, mit meinen Schülern mache ich das auch meistens so, wenn wir Timing-Übungen machen, dass ich erstmal die Sachen zum Metronom natürlich übe und versuche da ganz klassisch sowas zu finden, wie spielt man 16 gleichmäßig über einen Klick bei Tempo 102 oder so, ohne dass man irgendwie Schläge betont, sondern ganz gleichmäßig. Das als Referenz nimmt, und wenn man das gut hinkriegt, dann kann man mit weiteren Übungen, ne, wie du schon sagtest, zum Beispiel 3 Takte Klick, 1 Takt kein Klick, weitermachen, um zu gucken, ob man dieses Timing halten kann. Und wenn man dann das Gefühl hat oder so das so verinnerlicht hat, dieses Gefühl für Timing, dann kann man auch hingehen, finde ich, und das Metronom weglassen und wieder einen ganz neuen Ansatz fürs Timing finden. Also das dann so ein bisschen in die Richtung Phrasierung geht. Aber ich würde grundsätzlich auf diese Frage, weil sie gestellt wurde von Martin, Klick ja oder nein, ich würde mit einer Band immer versuchen, auch Sachen mit einem Klick spielen zu können, mich aber nicht sklavisch daran halten, das eher als Übung zu sehen, wenn man jetzt eine Musik macht, die irgendwie organisch sein soll und lebendig sein soll, ist das, glaube ich, eine gute Übung für einen Proberaum, mal zum Klick zu spielen. Aber live kann man den auch weglassen, wenn das Timing der Band sowieso gut ist. Dann muss man das nicht unbedingt machen. Außer natürlich, man hat irgendwie irgendwelche Loops im Hintergrund laufen oder ein Halbplayback oder sonst was. Dann ist das sowieso unerlässlich, nach Klick zu spielen.
Ja, also genau. Also das sagte ich ja eben auch schon. Als mit Klick üben, das wie so ein Sparringspartner. Ne? Das muss jeder einfach für sich machen. Und das andere,
genau,
die
Frage, und da ist ja auch vielleicht nochmal, vielleicht auch da gibt es ja auch das Phänomen, das weiß ich noch, als ich sehr jung war, also so 13 oder so, hatte ich so eine VHS von Sime Phillips. Und zu der Zeit fand ich es Horror, zum Metronom zu spielen. Irgendwie hat mich das total gestresst. Und dann habe ich dieses Video gesehen und Sime Phillips erzählte da, dass er immer zum Klick spielt, weil so dass so ein bisschen diese Klickabhängigkeit, wenn der Klick weg ist, dann muss er sich ja selber darauf konzentrieren, dass das Timing stimmt. Und so hat er jemanden, der ihm immer sagt, da ist das Timing und dann kann er einfach dazu spielen. Und ich dachte so, hä? Wie soll das funktionieren? Und wenn man das viel macht, dann ist das ja auch irgendwann so, dass der Klick weiterläuft und du nimmst den eigentlich gar nicht mehr richtig wahr. Du nimmst den nur in dem Moment wahr, wo du merkst, oh, ich bin nicht mehr ganz drauf. Ne? Und dann ist es auch wirklich nicht schwer, sich wieder darauf zu justieren. Und ansonsten ist das einfach, ja, jemand, der mitspielt. Ne? Und das ist so vielleicht so eine Sache, die man auch, wenn man da Probleme hat, mit einfachen Rhythmen das mal zu üben. Dass man wirklich irgendwann das Gefühl hat, ja, der Klick ist eigentlich gar nicht an oder der spielt einfach mit, ohne dass ich da irgendwie mit dem kämpfen muss, immer drauf zu sein. Aber ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nee, kein Problem. Also sagen wir mal, je besser natürlich das eigene Timing ist, desto weniger Probleme hat man mit einem Klick. Ja, das ist ja der Witz, ne? Das heißt also, Time-Pyramide zum Beispiel, ne? Wenn ich jetzt einen Sprung mache von 16. auf 16. Triolen zum Beispiel und mach das jetzt mal mit Klick und werde schneller, ja, dann täusche ich mich halt. Ne? Dann zeige ich mir selbst in dem Moment, das habe ich nicht, das kriege ich gar nicht so richtig hin. Ne? Ich werde immer schneller zum Beispiel. Ne? So, und das ist ja das Training, das ist ja Klick meine Referenz, um quasi meine innere Uhr zu eichen, sozusagen. Ne? So, und je besser ich das kann, je besser meine innere Uhr geeicht ist, desto weniger Probleme habe ich mit dem Klick. Und wie du schon sagst, das wird nachher so, dass man das gar nicht mehr merkt, wenn man da eben im Training ist. Wenn man den Klick dann weglässt, hat man auch, gut, wenn man jetzt immer nur zu Klick übt, kann das ein bisschen komisch sein, dann plötzlich, jetzt habe ich keinen mehr. Aber wie gesagt, vielseitig üben, mit Klick, ohne Klick, mit Subdivisions, also auch mehr Informationen oder solche Übungen, wollte ich ja später nochmal drauf eingehen. Aber ob ich jetzt mit einer Band im Studio zu Klickspiele. Die Situation habe ich auch oft, ne, dass man das besprechen muss mit der Band. So eine Frage kommt dann auch. Also bei erfahrenen Leuten, denen ist es sowieso egal, wie sie es machen. Ne? Aber wie gesagt, das hatte ich ja eben schon mal angedeutet, die Produktion kann das zum Beispiel verlangen. Ne? Wenn ich eine Produktion habe, die schon fertig ist, zum Beispiel bis auf Schlagzeug, ne, dann muss natürlich der Schlagzeuger zu dieser fertigen Produktion spielen. Da wird das Schlagzeug zum Beispiel ausgetauscht. Also es ist wie Spielen zu Playalongs. So, dann hast du gar keinen Spielraum, sondern musst einfach dich absolut anpassen zu dem, was da schon vorgegeben ist. Oder als Band sagt man, ja, stelle ich dann die Frage, zu Klick, nicht zu Klick, ist die Frage, wie viel schneiden, wie viel soll denn geschnitten werden? Wenn man auch hintereinander einspielt, sowieso, dann kann das ein Vorteil sein, da kann man auch mal Sachen kopieren oder man kann das Arrangement auch mal ändern, ne? Später. Wenn sich jetzt allerdings rausstellt, der Schlagzeuger, der kann gar nicht gut zu Klick spielen, das wird dann total eckig und steif, ne? Dann kann man das auch sofort wieder verwerfen, denn man kann auch, obwohl man hintereinander aufnimmt und also der Schlagzeuger anfängt, das auch ohne Klick machen. Das Einzige, wo man dann aufpassen muss, das frage ich dann zum Beispiel, gibt es irgendwelche Stellen, wo das Schlagzeug mal aussetzt? Ne, könnte ja zum Beispiel sein, auf der 1 ein Crashbecken kommt, dann sind erstmal 4 Takte oder 8 Takte Pause, wo der Gitarrist weiterspielt. Ja, wenn der später dran ist, hat er natürlich kein Timing und der Schlagzeuger kann aber auch nicht mit den Stöcken ihm das vorgeben, weil man kann sich rausschneiden, weil das Becken noch ausklingt. Aber das sind Sachen, die kann man lösen. Ne, das heißt, auch da gibt es Möglichkeit, dass man das ohne Klick macht. Bis hin dazu, was ich auch immer sehr geil finde, wenn eine Band gut eingespielt ist, wozu dann Klick, ne? Dann spielt die Band einfach zusammen ein. Das Einzige, was man vielleicht noch macht später, ist vielleicht den Gesang nochmal separat aufnehmen oder Gitarren-Overdubs oder so Sachen, aber so die Rhythmustruppe spielt live ein und dann hat man eben auch noch die Möglichkeit, mit dem Timing zu spielen. Achso, das wollte ich noch sagen. Was zum Beispiel bei Klick nicht möglich ist, ich finde auch, ich behaupte jetzt einfach mal, ich kann ganz gut zu Klick spielen, aber wenn ich das nochmal vergleiche ohne Klick, manchmal sind das so Nuancen. Also ich nenne das auch mal, das ist eben auch, ja, weiß ich nicht, das ist auch eine Interpretation von Timing. Es kann sein, dass das sehr gut klingt, so aus dem Bauch aus, wenn man eine 1 ganz leicht verschleppt. Ich nenne das immer schon eine schwere 1. Ne? Also das ist zwar nur ein Hauch, aber es eben leicht verschleppt. Das Problem, wenn ich das zu Klick mache, muss ich die Zeit irgendwann wieder einholen. Ne, sonst würde ich ab da ja total versetzt zum Klick spielen. So, deshalb gehen ein paar Sachen nicht mit Metronom. Ne, das geht dann nur ohne. Da gibt es halt eben auch Grenzen.
Ja. Ja, also ein gutes Beispiel auch für eine Band, die ohne Klick einfach ein unglaublich gutes Timing hat, sind Red Hot Chili Peppers, die auch bis heute viele von ihren Aufnahmen im Studio ohne Klick einspielen. Das fällt einem immer auf, wenn man da irgendwie was raushört und dann versucht, für die Transkription irgendwie das Tempo zu ermitteln. Und je nachdem, wo man da reindroppt im Song, kann das schon mal wirklich stark variieren. Und da ist aber auch ein gutes Beispiel, weil es ist anders als bei I Can't Get No Satisfaction. Da fällt es nicht so auf. Also da sind auch manchmal echt Unterschiede von 5, 6 BPM sogar. Aber die sind so über diesen ganzen Song gestreckt oder so organisch, dass das einfach insgesamt und in sich sehr stimmig und sehr gut klingt. Jetzt vielleicht noch eine andere Frage. Hast du gerade gesagt, nämlich Subdivisions. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären.
Ja, das wäre so die nächste Stufe. Wenn ich jetzt den Begriff Timing mir mal unter die Lupe nehme, was das jetzt für Musiker bedeutet, sind das eigentlich drei wesentliche Punkte. Das eine ist der Puls. Das hatten wir jetzt ja auch die ganze Zeit. Thema Gleichmäßigkeit, Metronom und so weiter. Das andere ist Mikrotiming. Das heißt, Mikrotiming heißt für mich, wie klingen die weiteren Unterteilungen, ne? Also Ghost Note zum Beispiel, also die Gesamtheit der Schläge, der Schlagabfolgen, wie klingt das? Klingt das gleichmäßig oder irgendwie eckig zum Beispiel, ne? So, das sind also die feineren Unterteilungen. Und dann haben wir noch das Thema Phrasierung. So, und wenn ich jetzt mir mal Mikrotiming angucke, das würde ich jetzt mal Mikrotiming nennen. Das heißt, wie präzise sind jetzt zum Beispiel auch so meine Ghost Notes, alles, was ich so zwischendurch mache, ne? Oder der einzelne Bassdrum-Schlag in so einem Groove, wenn er vorgezogen ist, ne, 16. oder nachgezogen ist, ist der wirklich präzise? Wohlgemerkt, die Anforderung kann sein, dass man wirklich quantisiert spielen muss, wenn die Vorgabe so ist, also wirklich wie programmiert, also ohne eigene Phrasierung, die 16. spielt man wirklich so, wie sie auch quasi quantisiert sind, zum Beispiel, wenn man zu einem quantisierten Loop spielt. Es kann aber auch sein, dass ich nur den Puls habe und darf phrasieren, ne, was oft viel schöner ist. Ein Beispiel, diesen Effekt kennt bestimmt jeder, der schon mal einen Ternären Groove programmiert hat. Die weggehende Bassdrum zum Beispiel. Also, wenn ich jetzt wenn ich das jetzt quantisiere und unterteile das wirklich in Achteltriolen oder Sechzehnteltriolen, ne? Okay, dann habe ich den Eindruck, dass die hinführen, die Bassdrum, zum Beispiel zu einer 1, ne, dass sie so ein bisschen schleppend ist, ne, so ein bisschen zu breit ist, ne? Die hätte ich vielleicht ein bisschen gerne eng. Jetzt kann ich ja die Quantisierung ändern von so einem Groove, kann man ja bei ganz vielen Maschinen kann man den, nennt sich oft Swing-Modus oder wie auch immer, kann ich auch härter phrasieren. Das heißt also, ich nenne das jetzt mal Shuffle, ne? Also wenn man zum Beispiel Achteltriolen hat und die mittlere Triole weglässt, dann habe ich dieses den Shuffle. Den kann ich jetzt ein bisschen enger stellen. Dann passiert aber Folgendes mit meinem kompletten Groove. Jetzt klingt die hinführende Bassdrum knackiger, also ich weiß nicht, ob man es jetzt übers Mikro so hört. Boomt, tat, boomt, tat, geboomt, tat, boomt. Bis hin, dass sie vielleicht sogar Richtung 32 so geht, ne? Dudum, tat, dudum, tat, dudum. Was passiert aber mit der weggehenden Bassdrum? Die wird ja auch verschoben. Die rutscht also jetzt quasi auch ein Stück weiter nach rechts. Und das klingt dann Käse. Weil die wegführende Bassdrum bei einem Ternären Groove darf nie über diese Achteltriole hinausgehen. Das klingt total stockig. Und da merken wir schon, dass einfach nur Quantisieren nicht immer gut ist. Und da kommt jetzt wieder der Mensch ins Spiel. Der kann es natürlich jetzt einfach spielen, wie er will, ne, und phrasieren, wie er will. Er kann einfach sagen, so, ich spiele jetzt die Bassdrum zu 1 hin, die vorgezogene Bassdrum. Dudum, tat, dudum, tat, dudum, tat. Die spiele ich ein bisschen enger. Und die wegführende lasse ich aber so du-dum, ta, du-dum, ta, du-dum, ta, du-dum, ta. Ne, dann hast du dann sehr geil klingenden Groove. Deshalb, also man kann, das ist aber trotzdem auch, nenne ich das Mikro-Time, weil das spielt sich jetzt schon in diesem kleinen Kosmos ab, hat also nichts mit dem Puls zu tun, der Puls bleibt, aber einzelne Schläge verschieben sich sogar, ja, nicht auf einem, noch nicht mal unbedingt zwingend auf einem gemeinsamen Raster, wie ich gerade erklärt habe, ne? So, das alles zusammen, auch das Spiel, wie klingen jetzt meine Ghost Notes, klingen die rund, das nenne ich Mikro-Time. Trainieren kann man sowas zum Beispiel grundsätzlich, indem man sich neben dem Klick etwas mehr Informationen geben lässt. Zum Beispiel ein Percussion-Pattern, wo man mal 16 hat. Oder auch ein ternäres Pattern, was vielleicht ein bisschen schärfer phrasiert ist. Und so weiter, dass man auch, weil das in der Praxis auch vorkommen kann, wenn man zum Beispiel zum fertigen Song spielt, ne, dann habe ich, muss ich nicht nur den Puls im Auge haben, sondern wirklich diese ganz kleinen Details, ne? Also da müssen auch die Ghost Notes zur Gitarre grooven, zu den Single Notes zum Beispiel. Ich muss auch die Phrasierung anpassen, das hat man oft, oder hatte ich früher bei Noah, als ich zu Loops gespielt habe, das waren teilweise programmierte Loops, das waren aber auch teilweise gesampelte Loops von Platten, wo quasi auch was organisch, was mal eingespielt wurde, ein bisschen eiert. Da musste ich quasi mit eiern, musste ich das quasi lernen. Ne? Und das alles nenne ich Mikro-Timing.
Okay, ich versuche jetzt mal hier die Corinna Henning, so heißt die beim Drosten-Podcast, zu sein. Also Herr Drosten.
Hallo. Hallo.
Ich versuche das mal so ein bisschen irgendwie zu sortieren. Die Frage war jetzt ja am Anfang, was sind Subdivisionen? Subdivisionen, würde ich sagen, sind erstmal ganz banal Unterteilungen. Also genau. die kleinere Unterteilung von zum Beispiel, das hast du jetzt auch gerade gesagt, sowas wie ein Puls. Der Puls könnte beispielsweise sein, oder in den meisten Fällen ist das auch, glaube ich, so, die Viertelnoten. Das ist das, was das Metronom, wenn man es anstellt, vorgeben würde. Also tak, 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 tak. Und jetzt kann man diese Viertel natürlich unterteilen. So wie wir das kennen, in den meisten Fällen beispielsweise Achtel oder Sechzehntel. Das wären dann erstmal schon mal Subdivisionen. Also aus einem tak, tak, tak wird ein tak, 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 tak oder ta, 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 ne? So, dann hat man diese Unterteilung. So, und diese Subdivision hast du jetzt gesagt, die nimmst du beispielsweise bei dem Shuffle-Beispiel, um über das Mikro-Timing, das wäre dann der nächste Begriff, einen eigenen Groove zu kreieren, der einen ganz eigenen Charakter hat, der nicht mehr so stark quantisiert ist, also nicht so stark quantisiert klingt. Quantisiert heißt, dass alles genau auf das Raster der vorgegebenen Subdivision gezogen ist. Das heißt, wenn man jetzt 16 unter, also eine 16 Subdivision hat, wäre jedes Viertel in 4 kleinere Einheiten unterteilt und wenn das quantisiert ist, liegt das genau auf jedem Raster, also sozusagen bei 0,25. Und jetzt wird man beim Mikro-Timing hingehen und vielleicht die eine oder andere Note anfangen leicht zu verschieben, also aus dem vorgegebenen Raster.
Ganz kurz, wenn ich da mal einwenden darf. Klar,
ja?
Das spielt sich im Bereich des Mikro-Timings ab. Aber da sind wir jetzt schon auch bei Phrasierung natürlich. Ne? Mikro-Timing heißt erstmal nur, dass ich mir die Unterteilung angucke und die können halt, wie du gerade sagtest, eben ganz gleichmäßig sein oder zum Beispiel auch in between leicht angeschaffelt oder im Samba ist es nochmal etwas anders. Da haben wir zum Beispiel die 16 immer vor der Viertel etwas triolisch phrasiert. Ne? Ist ein bisschen breiter, ne? Also hier so. Aber okay, das ist Phrasierung, aber wenn ich jetzt da drin mich bewege, habe ich es mit Mikro-Time zu tun, genau.
Man muss da vielleicht nochmal genau gucken, also Mikro-Timing bezieht sich ja wieder auf das Timing, würde ich sagen, ne? Und man hat natürlich ein grobes Timing, wenn es ein Mikro-Timing gibt, also sozusagen ein Makro-Timing, das wäre jetzt beispielsweise überhaupt den Puls zu treffen. Und beim Mikro-Timing wäre es dann so, dass man den Puls trifft, quasi, aber guckt, wie man dann nochmal da vielleicht so kleine Sachen reinbringt an Verschiebern und so. Und dann kommen wir natürlich in den Bereich der Phrasierung. Die Phrasierung ist aber, würde ich sagen, auch nochmal ein weiterer Begriff als nur Mikro-Timing, weil beim Mikro-Timing geht es erstmal nur um das Timing, halt in so einem ganz kleinen, unter so einem kleinen Brennglas. Und bei der Phrasierung, würde ich sagen, geht es nochmal um ein bisschen mehr. Also da geht es dann auch um sowas wie zum Beispiel Akzente, Betonung, Längen, was natürlich auch wieder in Bereich Timing reingeht, aber das ist nochmal ein bisschen mehr. Und diese Phrasierung ist dann sozusagen die Umsetzung des Mikro-Timings für das Spiel eines Grooves, so wie du das gerade super beschrieben hast mit den verschiedenen Phrasierungen bei geschaffelten Grooves, wenn der Schlag zum Beat hingeht oder vom Beat weggeht, ne? Dass man das eine ein bisschen breiter spielt, das andere ein bisschen enger spielt. Habe ich das so einigermaßen richtig zusammengefasst, Herr Drosten?
Ja, genau. Also du sagtest ja auch, Phrasierung ist natürlich auch noch ein Tick mehr. Ne?
Das aber ja, ich meine, genau, war klar. Genau wie bei Herr Drosten. Super.
Ach ja?
Ja, das war super.
Ach so, okay. Ja. Mein großes Vorbild. Ja, der ist immer so ruhig. Ich rede immer so ein bisschen angestrengt und er redet immer sehr, sehr ruhig. Muss ich noch ein bisschen lernen. Hallo. Nee, genau. Mikrotime und Phrasierung. Also, genau, wie du gerade gesagt hattest, das eine ist der Puls, ne? Das ist, wenn man so will, meine Makro-Time. Und das andere ist alles, was ich dazu jetzt mache. Ne? Das gilt ja auch für einen Pianisten, ne? Wenn er eine Phrase spielt oder sein Lick da abfeuert. Ne? Dann sind wir schon im Bereich der Mikro-Time und der Phrasierung. Ne? Also das hängt ja miteinander zusammen. Die Frage ist immer, ist das, was ich da mache, gewollt? Ne? Das ist immer die Frage. Es geht nicht darum zu sagen, es gibt jetzt die Mikro-Time und das ist jetzt auch das 16. oder 32. Raster, das muss ich jetzt alles treffen. Ja, auch, kann sein, ich muss auch in der Lage sein, das zu tun. Aber ich darf natürlich auch phrasieren, also jetzt vom Timing her, und darf jetzt zum Beispiel bewusst in between spielen und ich halte den Puls zwar ein, das ist auch das, was man übt, Phrasierung ändern, aber jetzt nicht dabei schneller oder langsamer werden oder schleppen oder treiben, sondern der Puls bleibt und kann jetzt trotzdem da rumwursteln und zum Beispiel auch, wie gesagt, 16. breiter spielen oder schmaler und so, aber ich muss es auch unter Kontrolle haben. Ne? Das heißt also, ich will natürlich zum Beispiel, das haben wir bei dem Swing-Pattern, ne? Da, 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 da. Ne? Einmal den Puls. Dann haben wir diese kleine Unterteilung. Jetzt die Frage, wie phrasiere ich die jetzt? Ne? Mache ich da, da oder mache ich da, da oder da, da, also breiter. So, je nachdem, was ich mir da aussuche, muss ich es aber durchziehen. Ne? Den ganzen Song. Und das muss man auch unter Kontrolle haben. Und das ist durchaus eben Mikro-Time, ne? Also der Anspruch daran, meine Phrasierung wirklich die ganze Zeit durchzuziehen, das im Griff zu haben. Mikro-Time ist aber auch Ghost Notes spielen zu können, dass es einfach auch schön rund klingt. Ne? Und wenn ich die auch ein bisschen phrasiere, weil ich wieder irgendwie so ein bisschen im Shuffle, also leicht angeschaffelt spiele, muss ich auch das durchziehen. Ne? Es sei denn, ich will es nicht. Ich will es wieder unterbrechen. Also das Entscheidende ist immer, bin ich in der Lage, das umzusetzen, was ich wirklich will? Ist das wirklich bewusst, was ich da mache? Wenn jemand zum Beispiel wackelig spielt, kann er trotzdem geil klingen. Ne? Kann man ja sagen, wow, ne? Groovt irgendwie geil. Die Frage ist aber, ist das so gewollt oder nicht? Ne? Das kann ja auch ein Stilmittel sein. Ich hatte zum Beispiel in meiner Aufnahme, da habe ich für eine Band ein Album eingespielt, die wussten ganz genau, was sie haben wollten. Und dann habe ich relativ einfach einen Groove gespielt und da musste man Achtel auf dem Ridebacken spielen. Das hat man schön geübt und trainiert. Das ist natürlich gleichmäßig zu machen. Genau das wollten die nicht. Die haben dann zu mir gesagt, ja, Erik, alles super, aber könntest du, was haben sie mal gesagt, kannst du das Ridebacken eher so spielen wie so eine pubertierender 16-Jähriger oder 16-Jährige, ne? Ich so, okay. Also dann habe ich versucht, mal wieder zurückzurudern und so zu spielen, als hätte ich jetzt, würde ich jetzt als erstes Mal am Schlagzeug sitzen. Hab auch nicht mehr so drauf geachtet, ne, also bewusst nicht komplett gleich gespielt jeden Schlag, sondern, und das war total interessant, habe ich auch viel gelernt, weil es klang nachher echt klasse, weil es eben nicht perfekt war von der Dynamik. Ne? Jeder Schlag klang ein bisschen anders. Das war aber ganz bewusst eingesetzt. Auch nicht einfach, ne? Jetzt sagen wir mal, so ein bisschen schlechter zu spielen, als man vielleicht sonst spielt. Das aber gezielt. Darf jetzt auch nicht so ausufern, dass man jetzt sagt, boah, das klingt jetzt auch vom Timing her total kacke, ne? Sondern es muss irgendwie grooven, aber es soll trotzdem irgendwie so klingen, als würde ich jetzt erst ein Jahr Schlagzeug spielen. Also war ein ganz toller Aspekt, ne? Und auf die Idee wäre ich zum Beispiel nie gekommen.
Ja, das ist auch dann nochmal so ein bisschen die Frage, weil du sagtest, gewollt oder nicht gewollt, das spielt ja auch eigentlich nicht so eine Rolle für den Profi oder für denjenigen, der sich dann viel mit Timing und solchen Sachen beschäftigt, ist dann, finde ich, eher das Entscheidende, dass das reproduzierbar ist. Also, dass man sowas, ein bestimmtes Timing oder eine bestimmte Phrasierung beim zweiten Mal spielen auch nochmal hinkriegt, dass man das halt reproduzieren kann. Und das ist halt oft so bei Leuten, die jetzt hobbymäßig spielen, dass sie irgendwas spielen und das klingt total cool und man denkt so, boah, ja, super und hat das vielleicht auch als Aufnahme und dann spielt man es noch ein zweites Mal und es klingt dann wieder anders, weil halt zum Beispiel das von der Phrasierung her anders ist und nicht genau den Punkt trifft, den man vorher getroffen hat. Ich finde, wir können aber nicht diesen Podcast beenden, um noch ohne noch die drei immer wieder genannten Begriffe, um die wir jetzt auch schon ein paar Mal so uns rumbewegt haben, zu nennen und vielleicht auch nochmal da ganz kurz drauf einzugehen, nämlich die Begriffe Laidback auf den Punkt oder on top und upfront zu spielen, zu behandeln. Das ist ja auch ganz klassisch so drei Begriffe, die man mit Mikrotiming assoziiert. Also zum Beispiel den Begriff des Laidback. Willst du vielleicht kurz was dazu sagen oder?
Also da sprechen wir jetzt von Verhältnissen, ne? Wenn man jetzt sagt, ich glaube, das war auch Kurt Kress damals, der hat so irre Sachen geübt, die Bassdrum immer auf den Punkt, die Snare immer so ganz klein bisschen hinterm Beat oder so, ne? Das sind natürlich, du kannst sowas innerhalb eines Grooves machen, dass du, sagen wir mal, bewusst eben nicht exakt präzise spielst, sondern ein Teil irgendwie ein bisschen anders setzt. Das aber wiederum durchziehst, ne? Das ist halt die Kunst, ne? Aber was eigentlich damit gemeint ist, ist eigentlich das Zusammenspiel, ne? Wann klingt denn ein Schlagzeug zum Beispiel laid back? Ne? Das klingt im Verhältnis laid back zu etwas anderem. Wenn du das andere nicht hast, klingt es auch nicht laid back. Ne? Außer vielleicht jetzt die Snare von Kurt Kress, die laid back klingt im Vergleich zur Bassdrum. Die ist auf dem Punkt und dann kommt komischerweise immer etwas versetzt, die Snare. Also das ist ja aber auch so ein Müh, ne? Das wird man jetzt so gar nicht.
Ja, ne? So ein laid back Groove ist, aber das hat man ja schon häufiger. Also so im Soul-Schlagzeug und so ist ja so eine laid back, so eine Fat Snare Drum dann, Fatback, da sind wir wieder bei Gary Chaffee, gespielt. Das hat man ja schon häufiger, dass das so ein Kat, Dudum, Kat, Dudum. Ne, dass sie wirklich so, dass sie so ein Groove ergibt, der so sehr schwer auf die zwei sozusagen immer geht, ne?
Also das Gefühl laid back, ne, das muss nicht unbedingt heißen, dass jetzt die Snare immer später kommt, ne? Das ist vielleicht.
Nee, das, ne? Aber das ist so als eine Groove Art, sag ich mal, ne? Also ein Laidback Groove mit so einer spät gespielten Snare ist halt so ein Ding, was üblich ist. Aber genau, wie du sagst, das ist eigentlich das Verhältnis von den einzelnen rhythmusgebenden Instrumenten zueinander, ne? Und das ist das, was du sagst.
Ja, wobei man natürlich, das sind manchmal so Nuancen, man könnte jetzt auch zum Beispiel nicht sagen, dass jetzt ein Bass immer hörbar vorm Schlagzeug ist oder so. Das sind manchmal so Nuancen. Also laid back, dass etwas laid back klingt, ne? Das ist auch Dynamik und das ist auch Tempo, ne? Das heißt, ein Groove oder wenn man eine Ballade spielt zum Beispiel, das muss nicht unbedingt bedeuten, dass die Snare jetzt immer später kommt, ne? Oder das wird ja auch nicht gut klingen, wenn der Bassist jetzt immer treibt, ne? Dann wird da Hektik aufkommen bei einer Ballade zum Beispiel, wo man jetzt sagt, im Verhältnis zu diesem treibenden Bass klingt jetzt das Schlagzeug laid back, da würde man vielleicht eher sagen, der Bassist treibt. Ne? Also das ist ganz schwierig. Ne? So meist, wenn man sich die Sachen anhört, sind die trotzdem auf den Punkt gespielt. Ne? Da klebt jeder auf dem anderen. Aber es ist oft auch Phrasierung. Zum Beispiel typisches laid back ist bei Gesang. Man hat ganz oft Gesang laid back zur Musik. Oder bei Gitarren. Also bei Jazz-Licks, ne? Oder überhaupt im Bereich Jazz, ne? Also auch die Melodien des Saxophons, ne? Oder die Gitarrenlinien, die sind oft auch laidback zum Schlagzeug. Ne? Und dann klingt das Schlagzeug natürlich leicht treibend. Die Frage ist immer, klingt das eine jetzt laidback oder das andere treibend? Also stört etwas oder ist das sehr homogen im Klang? Ne? So, wenn ich mir jetzt alte Jazznummer. Ich habe letztens mir noch mal Miles Davis angeguckt, so uralt Aufnahmen. Ich glaube, das war ein Live-Konzert 1962. Okay, gibt's ja noch ältere Aufnahmen, aber das fand ich nochmal sehr interessant, wie auch die so vom Timing her. Das war immer sehr luftig, was die früher gemacht haben. Also man konnte das sehr gut verstehen, auch was der Drummer gemacht hat. Das war ja noch nicht so ein kein Gemetzel, sondern es war wirklich sehr transparent alles. Und da ist das nochmal extrem aufgefallen, wie laid back alle zum Drummer spielen, ne? Oder du hast zum Beispiel bei Punk, ne? Punk muss, sagt man ja immer, treiben, ne? Da hat eine laid back Snare nichts gesucht. Das ist aber auch das Tempo, ne? Und der Drummer muss wirklich auf Zack sein, ne? Der darf zum Beispiel ja nichts, keine Snare verschleppen.
Also vielleicht nochmal die drei Begriffe, die wir dann hatten. Also Laidback hatten wir jetzt, das ist sozusagen so ein bisschen das Gefühl, dass es nach hinten ist, also ein bisschen verschleppt ist, ein bisschen zu spät ist und dadurch so, ja, man beschreibt das dann als einen fetten Sound irgendwie, gesetzten Sound. Der Guido Jöris hat mal zu mir gesagt, wenn du Laidback spielen willst, dann stell dir vor, du wärst irgendwie 160 Kilo schwer und spielst dann so Schlagzeug. Das ist so irgendwie so dieses Klischee, was man damit verbindet. Ne? Dann on top ist, glaube ich, der andere Begriff. Das heißt, dass man wirklich quantisiert, was wir vorhin hatten, quasi genau auf den Punkt drauf spielt. Und upfront wäre dann das entgegengesetzt, dass man so ein bisschen davor ist. Da finde ich, ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für so ein Upfront-Ding, ist Firestarter von, wie heißen sie nochmal? Aber Firestarter, ich guck gleich nochmal nach. Da ist nämlich so ein, das ist ein programmiertes Schlagzeug, aber das ist immer so programmiert, das ist immer so ein zweitaktiges Loop-Ding, was so ein bisschen nach vorne geht und dadurch unglaublich das ganze Ding antreibt. Und da ist auch wieder genau das, was du beschreibst. Das ist dieses Verhältnis der verschiedenen Instrumente zueinander, also zu der Gitarre, die da drin ist, und zum Bass. Und das ist aber, finde ich, so ein ganz gutes Beispiel für so ein,
ja, oder bei Uptime
Ding,
Swing,
was so,
ne?
Upfront ist.
Uptime.
Ja, auch da, genau. Das Schlagzeug dann, dass das noch.
Ja, das sind oft die Verhältnisse. Das ist manchmal auch so müß. Ne? Da kann man ja auch nicht sagen, was heißt jetzt treiben? Ne? Das Tempo bleibt ja eigentlich stabil, ne? Vom Ridebacken. Ne? Wenn man so will, sind das einfach durchgepeitschte Viertel. Ne? Da, da, dang, 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 dang,
dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang,
dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang.
Ja, je nachdem, was das ist, ne, so, also bei Eminem ist der ja auch oft sehr weit vorne, aber du hast halt auch so einen Beat oft, der sozusagen so eine Konstanz gibt, wo ich aber auch oft das Gefühl habe, dass das so eine Energie haben muss, die ja schon auch so ein bisschen so ein abgehangenes Gefühl ist, vor allem bei diesen älteren Hip-Hop-Stücken, wo ich dann zum Beispiel so sehr viel Energie in die Hi-Hat reinsetze, weil ich darüber so versuche, irgendwie diesen Groove ja am Laufen zu halten. Und dasselbe, was du sagst, so bei Abtempo-Stücken, wenn man das Ridebacken hat, da hat man dann auch so unglaublich viel Energie genau darauf, dass das dann so nach vorne geht. Ne? Das hat,
genau, so peitschende Viertel, ne?
Genau, das hat sehr viel tatsächlich mit der Energie zu tun, die man da reinsetzt. Immer im Verhältnis zu den anderen Instrumenten, und darum würde ich das auch genauso sagen wie du, ist das oft sehr schwierig zu sagen, was jetzt genau Laidback oder Upfront oder on top ist. Das ist eher das Verhältnis der einzelnen Instrumente zusammen und das Gefühl, was dadurch im Endeffekt entsteht.
Genau, ist auch das Tempo.
Anders als, ne, bei der Kut.
Ist auch das Tempo und die Akzentuierung. Also das heißt, wenn ich was treibend haben will zum Beispiel, dann spiele ich zum Beispiel eher eine sehr straighte 16. oder 8. halt, denn dann hat es automatisch dieses treibende. Ne, so, wenn ich jetzt aber will, dass das ein bisschen gesetzter klingt, ohne das Tempo zu verändern und ohne irgendwie jetzt irgendwie in Anführungszeichen Let Back zu spielen, akzentuiere ich zum Beispiel einfach die Viertel. Dann habe ich tsch, 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 tsch. Dann gebe ich einfach ein anderes Feel da rein. Ne? Das klingt dann weniger treibend, obwohl ich vom Timing eigentlich gar nichts anders mache.
Wir sind jetzt schon wieder hier, wir haben jetzt, glaube ich, echt viele Begriffe jetzt hier so mal zumindest angerissen und besprochen. Man könnte da, glaube ich, zu jedem wahrscheinlich noch mal mehr zu sagen. Vielleicht kommen wir da auch noch mal drauf zurück. Jetzt hatten wir ja gesagt, noch mal so ein paar Übungen, zwei, drei Übungen vielleicht, die man machen könnte für Timing. Was ist deine Top 3 Übungen für Timing? Hast du da welche?
Ja, ich meine,
das sind jetzt nicht dieselben, die ich habe im Kopf.
Es gibt natürlich tonnenweise so Übungen, ne, so von wegen auch mal den Click in Offbeat legen, quasi, ne, so zum 16. Offbeat-Click spielen oder zu Subdivisions spielen. Ich finde einfach abwechslungsreich das machen. Also, was ich immer gut finde, ist natürlich einfach zum einfachen Metronom spielen, dann zu einem Ding mit bisschen mehr Infos, ne, mit Percussion zum Beispiel dazu. Eine gute Übung ist, das zu kombinieren, dass man einen Click hat mit Aussetzern, dann einfach auch zu einer fertigen Produktion zu Playalongs spielen, auch ohne Click, dass man einfach auch lernt, auf die Instrumente einzugehen, ne, und nicht immer diesen Click zu haben. Dann auch wieder alleine spielen, mit und ohne Click auch mal aufnehmen, ne, dass man beides macht. Ja, das finde ich jetzt so die wesentlichsten Sachen, ne? Und dann gibt's halt natürlich noch Tonnen Übungen, ne? Wie gesagt, mit Offbeat-Click und, aber weiß ich nicht, kann man mal machen. Ja. Aber das sind so die wesentlichen Sachen.
Ich finde die sehr gut. Also, ja, genau diese Übung, beispielsweise Click auch auf die 2 und 4 nur zu setzen.
Ja, sowas.
Und da so ein Gefühl kriegen, beispielsweise für ein Backbeat, ja, dass man über den Click so ein bisschen sich stärker auf den Backbeat konzentriert oder zum Beispiel in Click mal eine Bassdrum-Figur setzen und versuchen dazu zu improvisieren. Dass man so einen musikalischen Eindruck davon kriegt, was Timing bedeuten kann.
Genau. Ja, ich finde halt einfach vielseitig damit umgehen. Mit dem Thema Timing, ne? Also abwechseln.
Und also das, was du auch schon vorhin gesagt hast, das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, um das Timing zu verbessern, ist die Notenpyramide. Und auch ruhig, da sind wir beim Thema Subdivision, auch ruhig Subdivisionen nehmen, die jetzt so häufig nicht vorkommen, finde ich für so eine Übung allein ganz gut, wie zum Beispiel Quintolen oder Septolen, weil man da auch nochmal ganz anders irgendwie herangehen muss an das Metronom und an das an den Klick und sich da wirklich nochmal dann anders drauf konzentrieren muss. Das ist so in meiner Erfahrung nach auch echt was für die Sachen, die man dann im Alltag braucht, gut helfen kann.
Timepyramide ist natürlich, sollte man eben auch natürlich zu Klick üben, völlig klar, ne? Weil von 16.
Sowieso.
Oder von einem System auch ins andere zu kommen, ne? Und gleichzeitig aber sicher zu sein, dass ich jetzt dabei nicht schneller oder langsamer werde, ne? Aber wie gesagt, genau, ne, ruhig vielseitig, also mal mit Klick, mal ohne Klick, mal mit viel Subdivisions oder eben solchen Übungen, die du gerade beschrieben hast, ne, dass man da mal zu einem Offbeat spielt oder
genau.
So.
Genau. Gut.
Gut.
Ja.
Tschüss.
Ja, dann ich höre hier schon im Hintergrund.
Oh.
Die Zeit läuft langsam ab.
Oh Gott.
Ja, Erik, vielen Dank. Ich würde sagen, ne?
Ja.
Jetzt haben wir viel gequasselt dazu. Schön, ich mach das wieder aus hier, das nervt ja. ja, vielen Dank, Erik. Und
bitte.
Ja, wir hören uns bald schon wieder. Und vielen Dank, dass ihr alle hier immer zuhört und auch schreibt. Das ist wirklich total super und auch mega motivierend, muss ich sagen. Das ist, es macht einfach sehr viel Spaß.
Ein paar Milliarden darum, hören ja gar nicht zu gerade, ne? Ein paar Milliarden Menschen.
Das stimmt. Da haben wir natürlich noch einiges vor, was wir. Aber das kriegen wir hin. Wir wollten jetzt demnächst auch einen auf Chinesisch machen. Wir haben heute schon mit Timing angefangen.
Der alte Witz. Ja, so ein Bart schon. Ne? Oder der Umweltminister. Wie heißt er nochmal? Umleitung. Ne?
Aber der Sportminister. Wie heißt der Sportminister?
Oh, kenne ich das gar nicht.
Ja, da sagen die meisten Ping-Pong. Hahaha. Ich finde aber.
Ach so, ja, stimmt.
Doping finde ich viel besser.
Ach so. Doping. Sportminister ist überhaupt ein sehr guter Beruf.
Okay. Ja, gut. In dem Sinne, ja. Erik.
Felix.
Dir einen schönen Tag.
Tschö.
Bis bald. Tschö.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.